Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ja, guten Morgen. Geht hinaus in alle Welt, machet alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie das zu tun, was ich euch aufgetragen habe. Dieser Auftrag von Jesu, der letzte wirklich richtige Auftrag, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, ist auch der Missionsbefehl. Also wir kennen das als Missionsbefehl. Und wenn man Mission denkt, dann denkt man sehr oft an die weite Ferne, über ein Meer hinweg, irgendwo Inseln. Klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein wenig romantisch, aber Mission ist nicht nur weit weg, sondern Mission beginnt auch in deinem, in meinem nächsten Umfeld. Diese Botschaft, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben und den Menschen zu helfen, Veränderung zu erfahren, ist eine Aufgabe, die, wie gesagt, hier in unserem Radius schon beginnt. Und deswegen ist für mich ganz eine besondere Freude, dass wir heute einen unserer vier Missionspartner oder eine unserer vier Missionspartner begrüßen dürfen, aus Wien zu uns gekommen, um uns zu dienen, zu berichten und für uns auch dann im Anschluss zu beten. Familie Mitrovic, Maria, Mirko, Sebastian und Philipp. Genau, also Maria und Mirko, ich versuche euch eben monatlich abzudaten im Rahmen von unserem Missionsupdate. Aber ich möchte es nochmal ganz kurz wiederholen und auf den Punkt bringen, was der Dienst von euch in Wien ist. Und zwar, euer Herz brennt für die suchtkranken Menschen, Menschen, die einfach ein Problem haben mit Drogen, mit Alkohol und ähnlichen Dingen. Und bei euch ist der Ansatz aber nicht nur der, diese körperliche und mentale Gesundheit herzustellen, sondern allgemein Konzept haben sie geschaffen, das eben dann über die emotionale Stabilität bis hin zur Reintegration in die Gesellschaft weitergeht. Und das ist eine ganz spannende Tätigkeit, denke ich, ganz herausfordernde Tätigkeit, aber eine Tätigkeit, die der Herr segnet. Also die Gebetserhörungen, die ich von euch lese und auch weitergebe, die ermutigen uns, ermutigen mich sehr, einfach für euch da zu sein und für euch zu beten. Und noch viel besser, als was ich euch updaten kann, ist natürlich, wenn die Familie hier vor Ort ist. Und ich möchte euch auch noch kurz den Bogen zeitlich ein bisschen spannen in den Herbst hinein. Unser Plan ist es, als Gemeinde ein Team zu euch entsenden, Ende Oktober, Anfang November, und euch einfach auch vor Ort praktisch zu helfen und euer Betätigungsfelder wirklich praktisch kennenzulernen und schauen, okay, wo können wir euch unterstützen und mit euch ein Stück weit gemeinsam diesen Dienst zu gehen. Ich möchte jetzt auch, bevor ich das Wort an Mirko übergebe und an die Maria, möchte einfach die Möglichkeit jetzt nutzen, wo alle vier auf der Bühne sind. Und schauen wir, wie lange die Jungs das noch durchhalten. Dabei sind sie sehr ruhig und diszipliniert. Aber ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, bitte stehen wir auf. Ich denke, das Wichtigste ist einfach Gebet für die Familie. Und ich würde euch einfach ermutigen, dass zwei oder drei aus eurer Mitte ein kurzes Gebet sprechen für die Familie. Vor allem Weisheit im Umgang mit oft schwierigen Situationen, herausfordernden Menschen und Bewahrung und um einfach auch Mitarbeiter bzw. um finanzielle Mittel. Und einfach, genau, und dass eure die Vision, die ihr habt, von der du vielleicht dann auch noch berichtest, einfach weitergetragen wird. Genau, also bitte, ich werde dann abschließen, wenn ihr ein Gebet sprecht für die Familie. Jesus, danke, dass du Maria und Mirko herausgerufen hast, Herr, dass du ihnen ein Herz für diese Menschen gegeben hast, die ja, einfach die nicht kennen, die Probleme mit Sucht haben, mit Krankheit. Und Jesus, danke, dass du sie befähigt hast, dass du sie ermutigt hast. Und Jesus, in deinem Namen spreche ich den Segen aus über diese Familie. Ja, lass sie dort, wo sie sind, einfach weiter vorangehen. Gib ihnen klare Visionen, gib ihnen einfach auch die Mittel, die sie benötigen, ob das personell ist, ob das materiell ist. Und Jesus, sprich du zu ihnen. Schenke ihnen Bewahrung, schenke ihnen Weisheit. Und ja, danke Jesus. Wir wissen, dass da ganz großer Segen drauf liegt und dass Menschen durch die verändert werden. Segne jetzt einfach auch Mirko, wenn er die Botschaft weitergibt. Danke, dass du sie heute zu uns erbracht hast, Herr. Amen.
Ja, ja, ich nütze die Gelegenheit kurz, um euch einen wunderschönen guten Morgen zu wünschen. Ich werde dann mit den Kindern draußen sein. Die haben nicht so lange Aufmerksamkeitsspanne wie wir. Aber es ist einfach total schön für uns, heute als vierköpfige Familie da zu sein bei euch. Der Mirko und ich sind deutlich weniger ausgeschlafen, wie das letzte Mal, wo wir da waren. Aber ja, wir sind um einiges, um sehr vieles glücklicher, seit der Sebastian bei uns ist. Und da ist der Philipp, der ist gestern gerade 3 Jahre alt worden. Und ja, wir möchten uns ganz besonders nochmal bei euch bedanken, dass ihr in den letzten Monaten so mit uns gestanden seid und für den Sebastian gebetet habt. Er hat ja fast 9 Monate lang fast durchgehend Bronchitis gehabt. Wir waren auch einmal im Krankenhaus stationär und das war wirklich ja teilweise eine sehr herausfordernde Zeit, einfach so ein kleines Baby, das ständig hustet. Wir waren durchschnittlich 3-mal in der Woche beim Arzt und es hat uns echt viel bedeutet, dass ihr da so mit uns gestanden seid. Ich habe damals Tränen gehabt, wo die Annette mir eine Nachricht geschickt hat, dass ihr alle betet. Und ich glaube, es gibt für Eltern kaum etwas, was einem mehr bedeutet, wie wenn andere für das eigene Kind beten. Und da ist mir einfach wieder bewusst worden, was das für Gott bedeutet, wenn wir für seine Kinder beten, die sonst niemanden haben, der für sie eintritt, und wie er sie freut, ja, wenn wir für seine Kinder in den Riss treten. Und da möchte ich einfach nochmal Danke sagen, das hat uns extrem viel bedeutet. Ihr seid wirklich, ja, wie eine zweite Heimatgemeinde für uns. Und wir fühlen uns so wohl und es zeigt uns immer wieder, wir sind ein Team, wir machen das gemeinsam und die Ernte ist reif in Österreich und Gott hat große Pläne mit uns und es ist echt schön, dass wir da zusammenarbeiten und an derselben Front irgendwie unterwegs sind. Also danke und ich übergebe jetzt das Mikro dem Mirko und nehme die Kinder mit.
So, hört man mich? Ja. Man lernt mit Kindern so richtig Popcorn-Gebet zu machen und alles. Alles muss schnell gehen. Es ist schön, wieder in Steyr zu sein. Und ihr seid die erste Gemeinde, die wir nach unserem Urlaub besuchen. Das heißt, wir sind heute da in voller Frische. Zumindest, was halt so in Frische geht mit 2 kleinen Kindern. Wir fühlen uns wirklich als ein Teil der Familie hier und freuen uns, dass wir heute auch als Family hier sein können mit den Kindern. Und wir sind echt sehr dankbar für euer Interesse, nicht nur für unseren Dienst, sondern für uns auch persönlich. Ich möchte auch großen Lob an Gerald sprechen. Ich finde, er macht das mit so einer Hingabe. Ich sage es jedes Mal, es ist schade, dass man ihn nicht kopieren kann. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr ihn da habt in der Gemeinde, aber ich bin mir sicher, ihr wisst das schon. Ich will nur sagen, dass wir es auch wissen, also erkennen, wie wertvoll er ist. Die uns nicht kennen, ich meine, viel wurde schon gesagt, wir machen den Dienst Reset und ich wurde neulich gefragt, wieso tut man sich sowas an, mit Drogensüchtigen zu arbeiten, also was motiviert einen Menschen dazu? Und die Antwort ist, nicht schwer, also ich selber war 13 Jahre lang heroinsüchtig und bin dann mit Gottes Hilfe da rausgekommen und ich kann es nicht anders erklären, jede wissenschaftliche Erklärung ist mir unzureichend und seit das passiert ist, ist jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, die so verzweifelt sind, wie ich es einmal war, brennt es richtig in mir, ihnen zu vermitteln, dass es einen Ausweg gibt. Ihnen zu sagen, hey, ich weiß, wie es dir geht, ich war dort und ich weiß, dass es aussichtslos aussieht, aber es gibt einen Ausweg. Und deswegen auch der Name Reset, er symbolisiert, dass dieser Neustart, Neuanfang mit Gott möglich ist. Und wir haben letztes Jahr die Vision vorgestellt und ihr kriegt auch Berichte regelmäßig. Ich werde jetzt vielleicht nur einen kleinen Rückblick, so die Highlights vom letzten Jahr zeigen. Vielleicht kann man die Folien schon dazu, das ist mein Arbeitstitel für heute, Werde, wer du bist. Darüber werde ich später. Und genau, Reset und gleich die nächste Folie. Also wir machen, unter anderem machen wir, also wir machen Prävention, Suchthilfe, Reintegration. Ich bin jetzt heuer das dritte Mal schon eingeladen worden in ein Gymnasium in Bayern, Prävention dort zu machen. Und es ist ein super Konzept vom Deutschen Teen Challenge, wo ich in einem, ein Teil davon ist meine persönliche Geschichte. Der Rest ist ziemlich so neutral, säkulär, kann man überall machen, aber ich erzähle meinen subjektiven Eindruck, wie ich frei geworden bin, und da darf ich mein Zeugnis erzählen in öffentlichen Schulen. Und es ist meistens so, dass die Kinder am Ende geben mir Feedback, was ihnen am meisten irgendwie, was sie mitnehmen, und die meisten sagen ja die Lebensgeschichte und so weiter. Und ich habe da unter anderem verschiedene Werbematerialien, aber ich habe auch Neue Testamente mit immer und freue mich jedes Mal, wenn diese Kinder diese Neuen Testamente mitnehmen. Ja, und es ist neulich sogar ein Zeitungsartikel in einer deutschen Lokalzeitung rausgekommen über diesen Gesundheitstag, den wir dort gemacht haben, also diese Prävention auch dabei war. Was wir auch noch machen ist, wir machen Donnerstag vormittags ein Frühstück für bedürftige Menschen. Und die meisten von denen kämpfen mit irgendeinem Suchtproblem. Manche sind obdachlos, manche haben eine Wohnung, aber es gibt von Alkoholiker bis Drogensüchtige quer durch das Spektrum alles Mögliche. Jeder ist im Prinzip willkommen. Wir machen so kurze Botschaft von 10 Minuten und verteilen so Brötchen und Kaffee und so und reden mit den Menschen. Und ich will vielleicht eine Geschichte da heute als Beispiel nennen. Es geht uns nicht um Programme, es geht uns nicht um Konzepte, es geht uns um Menschen und um Menschengeschichten. Und dieser Mann, er hat mir erlaubt, die Fotos zu zeigen und seine Geschichte zu erzählen. Das ist das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, habe ich das Foto gemacht. Er war ziemlich betrunken und ich glaube auch unter Drogen und war laut. Man würde Angst kriegen auf den ersten Blick und war auch, der hat er die ganze Zeit unterbrochen und hat sich sogar ein bisschen über den Glauben lustig gemacht. Später durfte ich seine Geschichte kennenlernen. Er ist im Rotlichtmilieu aufgewachsen und seine Eltern haben ihn mit 2 Jahren zur Adoption freigegeben nach Italien. Und der Rest der Lebensgeschichte war genauso turbulent. Man könnte einen Film machen. Irgendwann ist er dann auf der Straße gelandet und eben, wir haben im Februar angefangen und irgendwann im Februar ist er zu uns gekommen. Er sei selber, ich weiß nicht, was mich daher geführt hat. Am Anfang war er eben ein Störfaktor einfach und ich war mir gar nicht sicher, wie das überhaupt kommt. Aber eines Tages ist er als Erster gekommen und es war sonst keiner da. Und ich habe mich gefragt, warum die anderen Leute, warum sie nicht kommen. Aber dann habe ich gesehen, dass es Gelegenheit ist, um mit ihm zu reden. Und er hat sich total geöffnet und gesagt, dass er überfordert mit seinem Leben ist und hat das erste Mal erlaubt, dass wir für ihn beten. Früher hat er immer gesagt, ich mache meine Sachen alleine, das brauche ich nicht und so weiter. Und nach dem Gebet war er wie ausgewechselt. Er wollte plötzlich mit uns gehen und das Brot auf der Straße verteilen, andere Leute einladen. Er kommt seitdem regelmäßig und nicht nur, dass er nicht stört, er sitzt dort und wenn jemand anderer laut ist, sagt er, pssst, ich will die Predigt hören. Und er sagt oft, ich bin da nicht wegen dem Essen, ich bin da wegen der Gemeinschaft und ich will mir... Und vor 2 Monaten hat er mit uns auch das Übergabegebet gebetet und er hat noch einen weiten Weg und er kämpft immer noch mit seinen Suchtproblemen und diese 2 Stunden, die wir in der Woche sehen, machen dann immer einen kleinen, aber man merkt, dass das ein Same ist und dass dieser Same langsam wächst. Die nächsten 2 Fotos, das ist so wie er jetzt oft kommt, schaut ganz anders aus und er möchte immer dann fürs Essen beten. Und dann sieht man solche Bilder. Und das ist etwas, was man, wenn man diese Menschen sieht, das erste Foto, man kann sich es im Natürlichen gar nicht vorstellen. Man denkt sich, hoffnungslos und so weiter. Und dann Tag für Tag merkt man, wie Gott ein bisschen immer arbeitet und man wird dort ermutigt und erinnert, warum man diese Sachen überhaupt angefangen hat zu machen. Und das nächste Foto, dieses Jahr habe ich den Dienst Gesprengte Ketten im Gefängnis im Hirtenberg unterstützt. Ich war alle 2 Wochen dort und wir haben den Alpha-Kurs dort gemacht mit so im Schnitt 25 Insassen, waren jeden Montag dabei. Und es war auch eine sehr besondere Zeit. Also egal wie müde man am Abend ist, wenn das stattfindet, wenn man dort kommt und diese Menschen sieht, wird man so irgendwie von Gott erfrischt. Und am Ende hatten wir eine Feedbackrunde auch. Und da ist einer von den Insassen rausgekommen, von dem habe ich es mir ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Und hat gesagt, ich möchte mich bei euch bedanken, weil ihr kommt da, investiert eure Zeit und ihr bringt uns das, was am wichtigsten ist. Und das ist die Liebe. Ich war echt berührt und überrascht. Er hat gesagt, uns besucht sonst keiner. Eventuell höchstens die Verwandten, aber auch die kommen nicht, manchmal nicht regelmäßig. Und ihr seid jeden Montag da und ihr bringt uns Liebe und wir sind so dankbar dafür. Also ja, wenn man diese Sachen hört, dann wird man echt ermutigt und wir wollen Hoffnung in die Reichweite der Hoffnungslosen bringen und werden dann bestätigt und ermutigt durch diese Geschichten. Wir haben draußen ein paar Flyer, Kugelschreiber hingelegt, Visitenkarten. Kannst du dir mitnehmen, wenn du Infos von uns bekommen möchtest und noch nicht in unserem Verteiler bist, kannst du dich dort in die Liste eintragen. Wir schicken dir da alle 2-3 Monate ein E-Mail, so was es Neues bei uns gibt. Wir sind so dankbar für eure Gebete. Wir glauben wirklich, dass sie den Unterschied machen. Und wenn du für uns beten möchtest, ich sage euch vielleicht so ein paar wichtigste Anliegen. Du kannst für unsere Finanzen beten. Ich bin momentan 20 Stunden angestellt und wir möchten ab Jänner, wenn das sich ausgeht, auf 30 aufstocken und brauchen da weitere Finanzen dafür monatlich. Kannst beten, dass Gott die Finanzen freisetzt. Wir brauchen neue Mitarbeiter, also die Not ist groß. Wir hatten auch viele Ideen für viele Projekte. Ressourcen sind begrenzt und dass da Gott wirklich Leute beruft, die in diesen Dienst mit anpacken wollen. Und die dritte Sache ist, bete, ob du vielleicht jetzt im Oktober mitkommen möchtest zu diesem Kurzeinsatz nach Wien. Wie gesagt, ich erlebe es immer in dieser Arbeit mit Menschen, ich erlebe Gott auf eine ganz besondere Weise. Und ich glaube, dass das eine starke Zeit auch für dich persönlich sein kann. Ihr könnt am Frühstück natürlich mitarbeiten. Ihr könnt auch, wenn jemand es am Herzen hat, einen Input zu machen, wäre das sehr willkommen. Wir würden dann auch auf die Straße gehen und Leute zum Frühstück einladen. Falls jemand, weiß nicht, Kuchen backen kann und mitnehmen kann, die wir auf der Straße verteilen, sehr gerne. Falls jemand, ich mache jetzt ein Brainstorming, Haare schneiden kann, können wir diesen Leuten einen gratis Haarschnitt anbieten. Oder wenn jemand handwerklich begabt ist, es gibt immer was, wo handwerklich auch zu tun in den Räumlichkeiten, die wir dort haben. Falls du irgendwelche anderen Ideen hast, wir sind total offen. Es ist vom 31. Oktober bis zum 3. November, aber auch wenn du nur für einen Tag kommen möchtest, kannst, ist das auch super. Also Wien ist nicht so weit und wir würden uns sehr freuen. Wir fühlen uns dadurch irgendwie, Gott sagt uns, ich bin mit euch da und durch dieses Angebot, dass ihr uns helfen kommt und wir freuen uns schon sehr, sehr auf diese Zeit. Und wenn man so mit bedürftigen Menschen arbeitet, hört man oft verschiedene Geschichten, wie sich Menschen irgendwie zurecht helfen, wissen, wenn die Umstände, außergewöhnliche Umstände, man sagt, erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und man hört da die wildesten Geschichten, was die Menschen alles tun, um über die Runden zu kommen. Und ich werde euch eine lustige Anekdote erzählen von einem Mann in einer Stadt, es war in der Zeit der Wirtschaftskrise und es herrschte hohe Arbeitslosigkeit. Und der Mann war auf der Arbeitssuche, lange Zeit vergeblich. Und am Ende hat er dann im lokalen Zoo gefragt, ob sie vielleicht eine Stelle für ihn hätten. Und die haben gesagt, ja, wir haben wirklich was. Es ist aber ein bisschen vielleicht ungewöhnlich. Uns fehlt ein Gorilla im Zoo und sie müssten ein Kostüm anziehen und jeden Tag den Gorilla spielen im Zoo. Und der Mann war so verzweifelt, dass er sogar zugesagt hat und hat jeden Tag mit diesem Kostüm und mit der Zeit hat er das so gut gelernt und er hat sich wirklich so mit seinem mit dieser Rolle identifiziert, mit seinem Kostüm, dass er wirklich wie ein richtiger Affe im Käfig herumhüpfen konnte, gegen das Gitter schlagen und auch sogar auf die Bäume klettern. Bis ihm eines Tages ein Missgeschick passiert ist und er ist auf den Baum geklettert und vom Baum ist er ausgerutscht und reingefallen in den benachbarten Löwenkäfig. Und er sah den Löwen auf sich zulaufen und ist natürlich erschrocken und sagt, und hat, Hilfe, Hilfe, hat er geschrien. Im nächsten Moment sieht er den Löwen vor sich stehen und sagt, sei leise, sonst verlieren wir beide unsere Jobs. Ich habe gesagt, dass die Geschichte lustig ist. Ich habe nicht gesagt, dass sie wahr ist. Sie illustriert aber ziemlich gut das, worüber ich heute reden möchte. Und das ist etwas, was jeden angeht. Es ist nicht jetzt eine Sache, die nur gläubige Menschen oder nur Atheisten oder nur Männer oder nur Frauen oder nur Jünger oder nur alte Leute angeht. Ich glaube, jeder hat ein bisschen ein Stück weit, jeder ist ein Stück weit betroffen davon. Wenn wir die nächste Folie haben können, wir alle tragen manchmal Kostüme. Ich meine es natürlich im übertragenen Sinne und ich werde gleich darauf eingehen, aber jeder von uns möchte auf seine Umgebung einen bestimmten Eindruck hinterlassen. Ich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich möchte, dass mich die Leute um mich herum wahrnehmen. Und diese Vorstellung, auch in deinem Leben, sie bestimmt sehr, sehr, sehr viel von deinem Leben. Sie bestimmt, wie du dich nach außen gibst. Sie bestimmt die Sachen, die du sagst, Sachen, die du verschweigst. Sie bestimmt, was du gerne hörst und was deine Gefühle verletzt. Sie bestimmt, wie deine Social-Media-Seiten ausschauen und sogar, wie du dich anziehst. Und diese Tatsache an sich ist nicht schlecht. Man möchte einen Eindruck auf seine Umgebung hinterlassen. Einen guten Eindruck meistens. Aber interessant wird es, wenn das, wie du gerne hättest, dass dich die Menschen wahrnehmen, nicht mit dem übereinstimmt, wie du wirklich bist. Vielleicht weißt du gar nicht jetzt, worüber ich rede. Vielleicht passiert es dir nie und du bist immer genauso ausgeglichen und geduldig und strukturiert und mutig und geistlich, wie du gerne hättest, dass dich die anderen sehen. Aber ich kann dir sagen, mir passiert es hin und wieder, dass ich gerne hätte, dass mich Leute anders sehen, als ich mich gerade fühle oder ich gerade bin. Und wenn das bei dir der Fall ist, dass du das nicht kennst, dann kannst du nachher für mich beten. Aber ich sage dir, was ich in solchen Fällen mache, wenn das, wie ich bin, nicht mit dem übereinstimmt, wie ich gerne gesehen möchte, ich trage Kostüme. Wenn ich jetzt zurückblicke eigentlich auf mein Leben, kann ich sagen, ich habe die ganze Zeit versucht, das vorzuleben, was ich geglaubt habe, was die Menschen von mir erwarten. Ich hatte eine Rolle für meine Freunde aus der Schule, da habe ich diesen coolen, furchtlosen Typen gespielt, der die Schule und Lernen gar nicht so mag, obwohl ich gute Noten hatte. Für meine Eltern hatte ich eine ganz andere Rolle, da habe ich versucht, das Bild des braven Musterschülers aufrechtzuerhalten. Und nicht nur waren die Rollen so widersprüchlich, sondern das, wer ich wirklich war, ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Wenn wir nächste Folie bitte. Und dieses Muster hat sich dann weiter im Leben fortgesetzt, nicht nur mit Eltern und Freunden, sondern mit Autoritätspersonen, Chefs, Vorgesetzten im Leben. Und nachher kam noch eine Reihe von schwierigen Umständen. Ich musste nach Wien umziehen, weil es war Krieg in Kosovo damals und ich bin fast 18 geworden und meine Eltern wollten vermeiden, dass mich das Bundesheer mobilisiert da unten. Da sind wir als Familie nach Österreich gekommen und es war eine neue Umgebung mit 17 Jahren, neue Sprache lernen, das war sehr schwierig. Alle Freunde sind in Serbien geblieben, ich hatte eine Freundin unten und auch meine Eltern hatten eine sehr schwere Ehekrise, die wir als Kinder miterlebt haben und wirklich, es war sehr dramatisch und es war echt eine heftige und eine turbulente Zeit. Und ich habe dann entschieden, mir irgendwo in Drogen Trost zu suchen. Und es stimmt, es passieren im Leben Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Man hat keine Entscheidungsmacht. Es passieren tragische, traumatische Sachen. Es passieren traurige Sachen. Aber die Entscheidung, was man mit diesen Umständen macht, bleibt jedem überlassen. Also ich werde es jetzt ganz einfach gesagt auf den Punkt bringen. Menschen nehmen Drogen nicht, weil sie eine schlimme Vergangenheit hatten oder weil sie gerade unter schlimmen Umständen leben, sondern weil sie sich dazu frei entscheiden. Und das sind eigentlich gute Neuigkeiten. Warum? Weil wenn ich mich frei für etwas entscheiden kann, bedeutet das, dass ich mich genauso frei dagegen entscheiden kann. Also nicht nur die Verantwortung, diese Entscheidung dagegen zu machen, liegt bei mir, sondern auch ich habe die Macht dafür. Meistens brauche ich Hilfe, um diese Entscheidung umzusetzen, aber die Entscheidung selbst, sie kann und muss von der betroffenen Person selbst kommen. Ich war 13 Jahre lang drogensüchtig und in dieser Zeit war ich bei vielen Psychologen, Psychiatern, Therapeuten, Therapien und irgendwie die Quintessenz von dem, was man mir dort kommuniziert hat, zumindest habe ich so wahrgenommen, ist, ach du Armer, es ist nicht deine Schuld. Und das war irgendwie alle anderen, die Eltern sind schuld, die Umstände, der Krieg ist schuld, das ist, aber es ist nicht deine Schuld. Und so wie dieser Mann im Käfig, wenn man mit dem Gorilla-Kostüm, wenn man das lange lebt, fängt man irgendwie an, sich mit dieser Opferrolle zu identifizieren. Und man fängt wirklich an zu glauben, dass man selber keine Verantwortung übernehmen muss. Man glaubt, Leben hat mir schlechte Karten ausgeteilt und die Gesellschaft ist schuldig, mir diesen Defizit zu kompensieren. Aber meine Lebensgeschichte und ist nur ein Beispiel, ich kenne viele andere, dass das nicht so sein muss. Man muss sich nicht mit dem Opferkostüm identifizieren, egal wie lange man es getragen hat und egal was die Vorgeschichte war. Es stellt sich dann eine logische Frage, okay, aber womit kann ich mich dann identifizieren? Wenn es nicht die Bestätigung von meiner Umgebung ist, wenn es nicht meine Erfahrungen sind, meine Vorgeschichte, was ist das, womit ich mich identifizieren kann? Und ich kenne einige Männer, die sich ihrer Rolle als Mann unsicher sind und versuchen sich dann so zu identifizieren, einfach zu schauen, was deine Frau macht, um das Gegenteil davon zu machen. Also sie definieren sich als Männer, als Gegenteil von Frauen. Was heißt das? Frauen sind zärtlich, Frauen weinen, Frauen zeigen Gefühle, Frauen sind zärtlich zu den Kindern. Und wenn ich ein echter Mann sein will, dann darf ich das ja nicht machen, muss ich das Gegenteil davon sein. Wenn man sich aber in der Bibel das Leben von Jesus anschaut, er hat geweint, er hat Gefühle gezeigt, er war zärtlich zu den Kindern und ich finde, spätestens nachdem er freiwillig Golgatha auf sich genommen hat, kann ihn keiner vorwerfen, dass er kein männlicher Mann war in dem Sinne. Und wirklich, wenn wir sein Leben anschauen, können wir besser sehen, wie wir nicht nur als Männer, sondern allgemein als Menschen, was unsere Identität ist. Die Bibel sagt, er ist als Mensch auf die Welt gekommen und wenn wir unsere Identität, die geistliche Komponente vor allem besser verstehen möchten, dann können wir sein Leben anschauen. Und als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich dann gesehen, dass Jesus die ganze Zeit von diesem Königreich der Himmel redet. War mir nicht sicher, was das zu bedeuten hat, aber ich habe gesehen, er erzählt ständig irgendwelche Geschichten, mit denen er das besser zu erklären versucht. Und eine von diesen Geschichten war über einen König, der ein großes Fest gemacht hat. Es war eine königliche Hochzeit und er hat die ganzen wichtigen Menschen eingeladen und es fängt schon mal komisch an, keiner ist gekommen. Und dann hat König seine Diener geschickt und hat ihnen Folgendes gesagt. Darum geht hin auf die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und ich habe diesen Bibelvers gelesen und ich habe mir jetzt diese Kreuzung vorgestellt zu Jesu-Zeiten und diese Bettler, die dort vielleicht sitzen in zerrissenen Kleidern neben der Straße, ganz schmutzig. Und es hat mich in dem Moment total getroffen. Ich hab mich da total erkennen können. Ich war genau wie dieser Bettler, der von jedem, der vorbeikommt, gebettelt hat, indem ich einfach Rollen gespielt habe für Menschen, das vorgespielt habe, was sie von mir erwartet haben. Und irgendwann dann habe ich mir auch noch Drogen als Krücke zugelegt, mit der ich durch das Leben humpeln konnte. Und nach langer Zeit habe ich mich dann mit dieser Opferrolle fast identifiziert. Ich war kurz davor, mich damit abzufinden, okay, ich bin ein Pflegefall und ich bin an Hilfe von meinen Eltern und vom Sozial- oder von meinen Menschen in meiner Umgebung und vom sozialen System angewiesen. Aber auf jeden Fall in diesem Gleichnis von diesem königlichen Abendmahl habe ich verstanden, dass Gott mich zu irgendwas einlädt. Er lädt mich dazu ein, die Sachen, nach denen ich mich sehr gesehnt habe, so wie Geborgenheit, Liebe, Zuneigung, er lädt mich ein, diese Sachen von ihm im Überfluss zu empfangen. Und als mir das klar geworden ist, haben mich die Drogen auf einmal überhaupt nicht mehr interessiert. Ich habe etwas Besseres gefunden. Aber es wurde noch besser. Gott offenbarte mir, dass er mich nicht nur als einen Bettler sieht, über den er sich erbarmt hat, sondern es ist noch viel mehr, wenn ich die nächste Stelle haben kann. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Für mich hat das einen essentiellen Unterschied gemacht. Gott repariert nicht kaputte Menschen, er macht alles neu. So bin ich heute kein ehemaliger Drogensüchtiger, sondern ich bin ein Kind Gottes. Und das ist für mich ein riesiger Unterschied. Denn der Teufel, der versucht, dir einzureden, dass deine Taten deine Identität bestimmen. Du hast gelogen, du bist ein Lügner. Du hast viel getrunken, du bist ein Säufer, ein Alkoholiker. Du hast etwas gestohlen, du bist ein Dieb. Du bist gescheitert einige Male, du bist ein Verlierer. Und Gott macht das genau umgekehrt. Er zeigt dir, wer du bist, und deine Identität kann bestimmen, wie du dich benimmst und was du machst. Vielleicht hast du in deiner Vergangenheit Sachen gemacht, auf die du nicht stolz bist. Und die Fehler von früher holen dich heute immer noch ein. Ich weiß es nicht, aber was ich mit Sicherheit weiß, diese Fehler müssen nicht dein Leben heute bestimmen. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft definieren. Jesus hat immer starken Fokus gehabt, darauf, den Gott als Vater darzustellen. Er hat gesagt, wir sollen beten, Vater unser. Und es stimmt, Gott ist heilig, er ist erhaben, er ist allmächtig, er ist ein souveräner Herrscher, er ist der König der Könige. Aber wenn du durch deinen persönlichen Glauben an Jesus, ist er in erster Linie dein himmlischer Vater. Und das hat Jesus die ganze Zeit unterstrichen. Aber jetzt, wenn der König der Könige dein himmlischer Vater ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber was macht das dich dann? Das macht dich zu einem Prinzen oder einer Prinzessin dieses Königreichs. Wenn du noch nicht diese bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast und ein Teil der Royal Family geworden bist, kannst du mich oder Tobi oder jemandem nach dem Gottesdienst ansprechen. Wir können dafür beten, dass sich diese Tür aufmacht. Aber zurück zum Thema. Ich hab gelesen, mach alles, was du im Leben machst, mit dem Selbstvertrauen eines Vierjährigen mit einem Batman-T-Shirt. Da kriegt man schon Selbstvertrauen. Aber ich sage euch, es ist noch besser. Mach alles, was du im Leben machst, mit dem Vertrauen eines Gotteskindes. Denn dein Papa ist der König der Könige und ein Gotteskind zu sein, ist sogar um ein paar Spuren besser als Batman. Vielleicht bist du in deinem Leben öfter auf die Nase geflogen, hast etwas versucht, immer und immer wieder, und bist immer wieder gescheitert. Und deine Erfahrung sagt dir, es ist unmöglich, es gibt keinen Ausweg oder es gibt keine Lösung, und ich kenne das. Ich war in so einer Lebenssituation, wo ich geglaubt habe, dass es keinen Ausweg gibt. Aber die Bibel sagt, dass wir in Jesus mehr als Überwinder sind. Wenn ich vielleicht das nächste Bild haben kann. Das ist unser Sebastian, ihr habt ihn vorhin gesehen. Er ist jetzt am 10. August ist er ein Jahr alt geworden und er lernt gerade zu gehen, versucht das zumindest. Und wenn er sich auf seine bisherige Erfahrung beruft, dann kann er sagen, gehen ist unmöglich. Also jeder Versuch bis jetzt war ein Misserfolg. Viele hatten sogar eine Beule als Ergebnis. Und wenn er sich auf seine Erfahrung verlässt, wird er sagen, vergiss es, ich kann nicht gehen. Ich als sein Vater, ich weiß, er kann es lernen. Und ich motiviere ihn dazu, sage, komm, versuch es, komm zum Papa. Und mittlerweile kann er schon 4-5 Schritte machen. Und irgendwie möchte ich dich genauso einladen oder motivieren, sich nicht auf deine eigene Erfahrung zu verlassen, sondern auf das, was der himmlische Vater über dich sagt. In der geistlichen Realität bist du durch den Glauben an Jesus ein Kind des Königs und so wie der Bibelvers sagt, du bist auch ein Erbe. Du hast eine Erbschaft bei Gott, die du annehmen kannst. Was heißt das jetzt praktisch für dich? Erstens heißt das, du musst nicht betteln. Du musst nicht bei den Menschen betteln. Wenn du in Gottes Pläne für dein Leben hineinkommst und deiner Identität in ihm, wenn du sie wahrnimmst, wenn du dir klar wirst, was deine Identität in ihm ist, erstens würdest du dir gar nicht wünschen, jemand anderer zu sein oder anders zu sein. Und zweitens, die Gunst der Menschen, die für dein Leben wichtig sind, die Gott in dein Leben hineinschickt, wirst du sowieso haben. Und wie man so schön sagt, jeden Menschen kannst du sowieso nicht glücklich machen, weil du bist keine Pizza. Nur Pizza schafft das, jeden glücklich zu machen. Du musst nicht bei den Menschen betteln. Und zweitens, du musst auch nicht bei Gott betteln. Er ist dein Vater und liebt dich über alles. Und seine Gunst musst du dir nicht verdienen. Unser älterer Sohn Philipp, gestern 3 geworden, er liebt Kunst. Also Musik liebt er und er tut gerne malen. Und manchmal kommt er zu mir und Judith das Nächste und sagt, Papa, schau, was ich gemalt habe. Und ich sage, wow, Philipp. Und dann nehme ich das Blatt. Und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, von welcher Seite man sich es anschauen kann und geschweige, was es vorstellen soll. Aber wenn ich die Begeisterung in seinen Augen sehe und wie stolz er irgendwie drauf ist, dann nehme ich es gerne an. Am liebsten, mein Vaterherz schmilzt dann und am liebsten würde ich es einrahmen und irgendwo auf den Kühlschrank aufhängen oder so. Und ich bin mir sicher, wir machen oft Sachen, wo wir irgendwie Gott begeistern wollen. Oft sind wir sogar stolz drauf, was wir irgendwie erreicht haben. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott manchmal trotzdem oben sitzt und ich immer am Kopf kratzt und ich denke, ich bin mir nicht sicher, was das jetzt darstellen sollte. Aber wenn er sieht, dass du das mit deinem ganzen Herzen machst, dann nimmt das wirklich an. Er freut sich, wenn er dich segnen kann. Und je besser du deinen himmlischen Vater kennenlernst, desto mehr wirst du erkennen, wer du bist. Und es gibt diese Märchenfilme, wo ein Kind plötzlich erfährt, dass bis jetzt nicht vorhandener Vater, dass er eigentlich ein König ist von einem entfernten Königreich. Und ja, in diesen Filmen, was passiert dann? Das Kind fährt in dieses Land, zum Schloss und verbringt viel Zeit mit dem Vater und macht einen Schnelltanzkurs und lernt, wie man sich als Thronfolger benimmt, lernt alles über die Geschichte der Familie und lässt sich auch von den Männern, Dienern des Vaters alles erzählen und ausbilden, wie er sich als Königskind benehmen soll. Und ich würde es dir genauso empfehlen, wirklich Zeit zu investieren, um eine Beziehung, eine immer engere Beziehung mit deinem himmlischen Vater aufzubauen. Einerseits und andererseits Zeit zu investieren in Beziehungen mit den Menschen, die er dir ins Leben schickt. Und durch die Zeit mit dem Vater und Zeit mit den Menschen wirst du immer mehr und mehr verstehen können, was deine Identität ist und was auch dein Erbe ist, das du in ihm hast. Lese die Bibel, lese über die Helden und über die Glaubenshelden aus der Vergangenheit, lese Bücher, lese über die Glaubenshelden von heute und verschaff ihm ein besseres Bild, was alles in dieser Schatztruhe für dich drinnen ist. Und es steht in der Bibel, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zum Wandeln in Gottes Furcht brauchen. Und wir können es uns bewusst werden und wir müssen es aber noch auch im Glauben annehmen. Vielleicht können wir das nächste Bild zeigen. Das Verstehen, was in dieser Schatztruhe ist, gibt uns den Schlüssel in die Hand, aber Glaube dreht den Schlüssel und öffnet die Schatzkammer. Also finde heraus, was deine Identität ist, finde heraus, was dein Erbe ist, und wenn du nicht genug Glauben hast, bete, Gott wird dir schenken, den Glauben schenken. Glaube kommt von Hören. Wenn du Zeit mit den Menschen verbringst, die dir Gott ins Leben schenkt, wird dein Glauben auch wachsen. Einen Abschlussgedanken möchte ich dir mit auf den Weg geben. Im Markus-Evangelium im 10. Kapitel lesen wir, dass Jesus einen blinden Mann namens Bartimäus getroffen hat. Und dieser blinde Mann ist schon sein ganzes Leben lang blind und ist sein ganzes Leben lang durch Betteln über die Runden gekommen. Und jetzt steht Jesus vor ihm und fragt ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Bartimäus erkennt die Dimension dieses Momentes und anstatt, wie bis jetzt er das immer gemacht hat, um Geld zu fragen, hat er gesagt, er möchte sehen. Bartimäus hat sich statt der göttlichen Versorgung, die ihm das Leben zumindest kurzfristig bequemer gemacht machen würde, hat er sich für göttliche Transformation entschieden, die ihn verändern würde, um mehr zu sehen, mehr von Jesus zu erkennen, ihm besser folgen zu können. Es steht in der Bibel, Bartimäus ist dann nachher Jesus gefolgt. Das ist der Gedanke, den ich dir auf dem Weg mitgeben möchte. Wenn du heute, und wir werden nachher Gebetszeit haben, wo ich dir gerne diene, vielleicht auch noch andere von der Gemeinde, wenn du heute vor Jesus in seiner Gegenwart stehst und er dich fragt, was er dir tun soll, frag nicht nur, dass er Situation auf deinem Konto verbessert, dass ich weiß es nicht, viele Umstände, die unbequem ist, dass sie bequemer werden. Frag ihn lieber, dass er dich verändert, egal wie die Umstände sind. Frag dich, dass er dir die Augen aufmacht, um ihn besser sehen und erkennen zu können und den Vater besser zu sehen und besser zu verstehen, wer der Vater ist. Indem du besser verstehst, wer der Vater ist, wirst du besser verstehen, wer du bist und wer du in Gott sein kannst. Ich werde jetzt zum Abschluss beten. Vielleicht kann das Lobpreisteam schon rauskommen und leicht einen Hintergrund machen. Und danach bin ich hinten und ihr könnt kommen, wir können gemeinsam beten. Wie gesagt, wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen hast und noch nicht ein Teil der Royal Family bist, komm, wir beten dafür. Zum Verlieren hast du sowieso nichts. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir deine Kinder sind, Vater. Und danke, dass du uns liebst und dass wir das gar nicht verdienen müssen und verdienen können, Vater. Danke, dass du nur gute Gaben für uns hast. Und danke, dass wir uns mit dem identifizieren können, wer wir sind, dass wir geliebt von dir sind, Vater. Und ich bete wirklich, dass du uns heute, diese Woche, in diesem Monat, egal was für Umstände auf uns zukommen, ich bete nicht nur, dass du alles bequem machst, sondern wirklich, dass du die Umstände verwendest, um unsere Augen aufzumachen, besser dich sehen zu können und besser erfahren zu können, die Dimension, die Breite, die Länge, die Tiefe deiner Liebe, Vater. Ich bete, dass du deine Gnade über diese Gemeinde ausgießt und dass sie immer mehr und mehr Liebhaber deiner Gegenwart werden. Danke, Vater, dass wir nicht von dir betteln müssen, dass wir nicht von Menschen betteln müssen. Und danke vor allem, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen kann. So spreche ich jetzt deinen Segen, deine Gunst, deine Gnade, deine Gesundheit und deine Freiheit über diese Versammlung. Und danke dir für diese Zeit heute. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jeden fragst, was kann ich für dich tun? Danke in Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.